Rockantenne. Heimatklänge.
25 Jahre AFM Records. Der Heimatklänge Jubiläumspodcast. Mit Nils Wasko von AFM Records, V2C von JBO und Thomas Mettelmoser.
Meine Damen und Herren, liebe Kinder, wir sind heute hier in diesem kleinen, aber hoffentlich feinen Podcast zusammenzukommen, um nichts Geringeres als 25 Jahre Label-Historie von AFM Records aufzuarbeiten. Und mein Name ist Thomas Mettelmoser von Rockantenne. Ich bin Gott sei Dank der Unwichtigste in diesem Verbund, denn ich habe mir natürlich ganz, ganz wichtige und Personen geholt, die vor allen Dingen zu der Materie was zu sagen haben. Zum einen Nils Wasko von AFM Records selbst, zum anderen Vito von JBO, der seit fast, ich kann nicht sagen, seit über 15 Jahren oder knapp 20 Jahren, ist jetzt blöd. Also ich würde sagen, seit über 15 Jahren fest mit AFM Records, mit JBO auch verbandelt ist. Und deswegen definitiv, da gehe ich mal ganz stark davon aus, den einen oder anderen Schwank zu vermelden hat in der ganzen Historie. Aber ich will trotzdem mal eine Anfangsfrage reinwerfen, denn ich habe hier oben eine Gedenktafel von AFM Records zum 20. Geburtstag, wo es heißt AFM Records 1996 bis 2016. Und dann schaue ich auf Wikipedia und dann steht da, die Labelgründung war 1993.
Ja.
Und da muss ich jetzt natürlich schon mal die erste Frage stellen, wie kann das passieren?
Also eigentlich war die Labelgründung nicht 1993, sondern die Labelgründung, das war wirklich so im 96. Genau den Tag kann man heute auch nicht mehr genau nachvollziehen. Weil der Andi auch verstorben ist inzwischen, der es gegründet hat damals. Ja. Und eigentlich war das so, dass er für seine Band, die er damals hatte, sind sie nicht richtig weitergekommen bei Festivals. Man braucht halt manchmal Label-Support, wie das immer so schön heißt. Und da haben sie halt irgendwas hinten drauf geschrieben. Es gab natürlich kein Label, aber es stand erstmal hinten was drauf. Auf den CDs sah ganz gut aus und damit haben sie sich dann versucht zu bewerben. Und nach einer gewissen Zeit kam denn die Idee auf, jetzt haben wir es so viele Jahre probiert, einen Plattendeal zu bekommen, haben wir nicht geschafft oder zumindest keinen, den wir irgendwie gut gefunden hätten. Lass uns das selber machen. Und dann hat man halt wieder die CDs rausgekramt, was standen eigentlich hinten drauf? Alles klar, AFM Records, dann lass uns das dabei.
Geil.
So ungefähr. Die Band war Squealer.
Das muss man sagen. Ja, genau, Squealer war das, ne? Genau. So ungefähr ist das angefangen. Also heute würde man ganz klassisch so ein Start-up das nennen, das Ganze. Wir haben halt damals gesagt, ja, komm, lass uns mal irgendwas machen, ne? Uns gefällt die Musik. Wir haben auch nichts Besseres zur aktuellen Zeit. Also als ich angefangen habe, jetzt muss ich überlegen, ich war 23 damals. Ne, so 22, 23, da habe ich da angefangen, mit ihm über AFM zu reden. Lass uns doch mal das loslegen jetzt hier. Und er hatte zu dem Zeitpunkt 96, ich bin dann Ende 96 dazugekommen und er hatte dann schon die ersten Sachen dazugeholt, Anfang des Jahres. Und
man müsste vielleicht sagen, dass das Ganze ja noch nicht in Hamburg stattgefunden hat.
Genau.
Das war ja zu Beginn ganz woanders, genau. Genau.
Kannst du noch mal ich möchte eine kurze Zwischenfrage stellen. Was heißt eigentlich AFM? Weil ich habe inzwischen
gelernt. Gute Frage.
Das haben wir später draus gemacht, damit es schön klingt. All for Metal. Nee, hieß das ganz banal früher Allendörfer Fischer Music. Das waren zwei von diesen Musikern aus der Squealer-Zeit.
Geil. Ja. Ganz Allendörfer Fischer. Alles klar.
Kannst du vielleicht mal kurz geografisch eruieren, wo Schwalmstadt ist?
Ja, genau.
Ortschaften der Welt.
Ja, das ist so Nordhessen. Das liegt so, ich würde mal sagen, so 50 Kilometer südlich von Kassel ungefähr. Mhm. So zwischen Kassel, Gießen, so die Ecke, da mitten in Deutschland im Prinzip liegt Schwalmstadt. Da haben wir angefangen. In einem ehemaligen Schafstall, kann man wirklich so sagen, es war genau so.
Geil.
Ja, unten in so einem alten Bauerngehöft drinne, da hat man dann ein Büro gekriegt. Die Eltern waren damals auch nicht so wirklich begeistert von dem, was wir tun. Aber irgendwie haben sie gesagt, naja gut, dann machen wir das halt so. Und es war furchtbar kalt im Winter, das weiß ich noch. Die Knie war bis zum Knien waren die Beine abgefroren. Und so haben wir teilweise, weil es auch nicht genug Platz war, in zwei Schichten gearbeitet. Ich habe dann morgens angefangen bis nachmittags irgendwann dann. Und dann hat Andi übernommen und von nachmittags bis nachts gemacht irgendwie. Meistens spät nachts, also morgens um 2, 3 war dann Schluss. Dann gab es dann teilweise Zeiten, wie gesagt, die Eltern waren damals noch am Anfang nicht so begeistert davon. Dann kam der Vater rein und hat erstmal die Glühbirnen überall rausgedreht. Das jetzt reicht. Reicht's mit dem Quatsch hier, jetzt drehen wir das Licht ab. Und dann ist er halt weg, ab ins Schlafzimmer, ins Bett. Und dann hatte Andi, so wie das damals, wie manche Alkoholiker das haben, die haben dann so Ordner, Aktenordner im Schrank stehen. Wenn sie den rausziehst, steht die Schnapsflasche dahinter. Und bei uns standen immer die Glühbirnen dahinter.
Geil. Aber abgesehen von der Notwendigkeit, dieses Label zu gründen, wie kommst du denn als junger Erwachsener da dazu zu sagen, nee, natürlich will ein Label machen, will er arbeiten? Weil da hat man doch, das hat man doch damals zu der Zeit noch gar nicht so richtig. Hast du da schon gewusst, auf was du dich da einlässt?
Nee, das habe ich nicht gewusst. Also wir kannten uns schon viele Jahre vorher, weil ich auch in der gleichen Gegend da gewohnt habe. Ja. Und dann bin ich quasi auch Gitarrist nach Amerika rüber und habe dann mehrere Jahre in Amerika gelebt und auch da so eine Gitarrenschule besucht und sowas.
Und da warst du da, Nils?
In Hollywood, da in diesem GIT hat das früher gehießen.
Krass, ja, alles klar.
Genau, da habe ich dann 3 Jahre da gelebt und Andi hat mich auch da besucht. Wie gesagt, wir kannten uns ja, waren alle in der musikalischen Szene da in Nordhessen verbreitet. Und dann irgendwann hat er gesagt, du bist ja hier, kannst du nicht schon mal Briefe für mich schreiben? Hier, da gibt's Metal Blade, das ist ein Label und dies und jenes. Schreib doch mal ein paar Briefe, dann ob wir vielleicht eine Distribution hier hinkriegen. Und so habe ich irgendwie angefangen. Und dann kurze Zeit später, so ein halbes Jahr später, haben sie mich in Amerika dann quasi ausgewiesen. Das war damals schon so, dass irgendwann waren diese ganzen Visas und so weiter, war halt schwierig schon damals. Und dann bin ich halt zurück und haben wir gesagt, okay, jetzt bin ich hier, du bist hier, jetzt lass uns mal loslegen. Und dann hatte er aber auch gesagt, du, ich habe da eine Band gesigned vor kurzem, die heißen Edguy. Die kommen hier aus der Gegend bei uns, aus Fulda, das ist nicht weit. Die habe ich zufällig auf der Popcorn kennengelernt. Das ist ganz cool, hör doch mal rein. Und dann habe ich mir die erste Platte angesagt, du, das, da kann man das draus machen. Ne? Und dann ging das relativ schnell los. Und dann kam Edguy, Tobi natürlich mit der Kingdom of Madness schon an. Das war dann die erste Platte, die offiziell so rauskam. Ja, und dann war keine Zeit mehr, drüber nachzudenken, nachher will ich das und habe ich das gelernt. Da haben wir alle nicht gehabt. Wir waren ja alle so Learning by Doing mäßig unterwegs. Und dann brauchten wir Vertriebe und wir brauchten jenes. Und dann hat Tobi natürlich auch gewisse Anforderungen gehabt, zum Glück auch. Und das hat uns natürlich alle nach vorn gepusht. Und so ist das dann relativ schnell am Anfang auch gewachsen. Ohne, dass man überlegt hat, was will ich jetzt eigentlich machen oder wo geht der Weg hin? Wir haben einfach erstmal gemacht.
Naja, manchmal, ja, so ist es in dem Alter, sage ich jetzt mal. Ja?
Genau.
Da macht man einfach mal und dann passiert es auch. Und das ist doch schön, ja, eigentlich im Prinzip. Ja? Ja. Wenn man konnte immer so viel vorher drüber nachdenken würde, dann hätte auch nichts passieren.
Genau, so. Man kann Dinge auch zerdenken einfach, ne? Also ja. So ging das los und dann die erste, ich will sagen, ich war 23 oder so, als wir angefangen haben. Und als dann nach 4, 5 Jahren, da hatten wir, glaube ich, sogar Avantasia schon rausgebracht. Da war da richtig großes Ding rausgeworden. Das hatte richtig gerollt und überall Vertriebsnetz hatten wir aufgebaut. Dann gab es halt auch kein Zurück mehr oder so. Dass man mit 28 dann sagt, ja, das war jetzt nett, aber ich guck mal nach was anderem oder sowas. Ne?
Wann kam denn Jochen ins Spiel?
Jochen kam 2005 ins Spiel. Und zwar, als der Andi dann gestorben war in so einem Autounfall. Ach,
der kam wirklich erst 2005, das der quasi in der Zeit, in der wir uns getroffen haben. Da war der Jochen quasi noch ganz frisch sozusagen.
Genau, da war der relativ frisch dabei. Das war ja so, wir waren ja im Prinzip, es war ja eine Ein-Mann-Personengesellschaft. Der Andi war der Inhaber und Gründer damals schon gewesen und dann hat er seinen tödlichen Unfall gehabt. Und dann ging es ja, wie geht's weiter? Geld weg, Mann, Ehewerk, alles, was im Prinzip da war, war erstmal weg und dann mussten wir weitermachen. Dann kam Jochen ins Spiel, weil wir waren ja schon viele Jahre dann auch mit Soulfood. Na, viele nicht, aber schon ein paar Jahre mit Soulfood am Arbeiten und im Vertrieb. Und die haben gesagt, Mensch, da ist Potenzial drin. Das ist auch für uns ein wichtiges Label. Da können wir jetzt nicht die einfach so gehen lassen. Lass uns das reinholen hier. Und dann haben die das übernommen quasi.
Super. Lass uns kurz nochmal zurückspringen oder diese Lücke füllen zwischen Anfänge und bevor die Sternstunde des deutschen Metals gekommen ist, nämlich JBO. Denn mich interessiert.
Diese Sternstunde war da ja schon lang vorbei. Ja? Weil diese Sternstunde, ja, ich jetzt mal, Entschuldigung, dass ich jetzt da kurz reingrätsche, ja. Aber diese Sternstunde, ja, die war am 28.10.1989, ja. Und ich meine, was 10 Tage später passiert ist, muss ich euch nicht sagen. Und ich meine, ja, das war die Sternstunde. Aber ich hatte schon wieder die Klappe. Und es geht ja jetzt heute nicht um uns, sondern es geht um AFN.
Weißt du, es wird schon noch um euch gehen.
Das wird auch gehen, genau.
Tatsächlich muss man da als ganz mal ganz naiv fragen, sind dann, als ihr angefangen habt und so die ersten Veröffentlichungen gehabt habt, sind dann Bands auf euch zugegangen, seid ihr auf Bands zugegangen und habt gesagt, es gefällt uns, was ihr macht. Wir würden gerne mit euch ein Album machen oder sind Bad gekommen und gesagt, du, ihr habt ein geiles Label und ihr macht Edgar und so weiter. Könnten wir nicht auch bei euch? Und wie hat sich das denn so entwickelt? Habt ihr auch mal die Beatles abgelehnt?
Also nee, auf dem Weg. Nee, leider nicht. nee, also das ging los wie immer. Man fängt lokal an, hat ein paar Bands aus der Gegend und so. Mhm. Dann hat man so die ersten Veröffentlichungen gehabt. Dann kam, wie gesagt, Edguy dazu. Das war einfach unser Glücksfall damals, keine Frage, dass die eben auch aus der lokalen Gegend waren. Und irgendwie hat das ganz gut funktioniert. Und dann kam das schon so dazu, dass im Prinzip die Kreise immer weitergezogen sind. Edguy war raus, haben viele gesehen, oder ist ein bisschen mal Potenzial bei dem Label da. Dann kamen Bands aus Italien schon teilweise auf uns zu oder auch aus Schweden, die wir teilweise auch selber schon mal angesprochen haben, aber viele kamen auf uns selber zu und teilweise sind die heute noch bei uns. Ne?
So eine wer denn zum Beispiel?
Elven King zum Beispiel. Also ist jetzt nicht ganz die Anfangszeit, aber die kamen, glaube ich, 2000 zu uns dazu. Mhm. Und dann Steel Attack hießen damals die Bands, Nostradamus und so weiter. So hat man sein Ding dann aufgebaut und es hat auch gar nicht lang gedauert. Jetzt muss ich selber aufpassen, was ich sage, aber ich glaube so 2003 oder so, da kam schon auch wirklich so Annihilator. Und Axis und so 2, 3, 4, 5, so die Jahre waren das, ne? Also da hat es dann so einen Kreis, Udo kam dann kurz danach schon. Mhm. Und so, und da hat er schon so eine Kreise gezogen, dass man auch so eine Größenordnung innerhalb von ein paar Jahren aufgebaut hatte, wo man für die interessant war. Dass man gesagt hat, okay, da ist Potenzial vorhanden, da ist auch Ideenreichtum vorhanden und es ist noch nicht zu groß und man hat eine gewisse Beachtung bei der Firma. Das ist ja wichtig für Künstler oft, wenn manche Firmen zu groß sind oder irgendwas, dann hast du so viel, so einen Rooster, dass du weißt gar nicht, was du denn zuerst machen sollst. Mhm. Und so ist das im Prinzip zustande gekommen. Und so hat sich das innerhalb von eigentlich weniger Jahre dann relativ stark schon mal von alleine organisch aufgebaut.
Habt ihr jemals so eine Art Auswahlverfahren getroffen, dass er sagt, diese Art von Bands nehmen wir eher nicht, für die können wir weniger machen, aber da sind wir zu Hause, weil ihr habt ja auch sehr viele deutsche Bands oder kunterbunt. Also manchmal kommt es so vor, als ob ihr auch immer wieder so ein Augenmerk auf deutsche Bands legt, wo ihr sagt, die sind gut, mit denen machen wir was. Oder habt ihr da irgendwie gesagt, irgendwelche Filter erstellt?
Nee, ich glaube, das ist am Anfang echt so ganz natürlich gewachsen, weil wir eben aus diesen melodischeren Rock-Metal-Sachen kommen,
ja.
Privat auch kommen. Klar war Squealer damals auch schon so ein etwas härteres Beatband, aber im Prinzip dieses ganz, also viel so Black-Metal-Sachen, Thrash-Metal und solche Sachen, das war nie unser Ding so richtig. Mhm. Deshalb haben wir uns da erstmal komplett rausgehalten aus den richtig harten Sachen. Und klar haben wir einige deutsche Bands, das ergibt sich manchmal aber einfach organisch. Ne? Also das geht hier von Stahlmann, Schattenmann, so ein bisschen die Neue Deutsche Härte haben wir ja bei uns vertreten, so ein bisschen, dann so ein bisschen Letzte Instanz, JBO. Doro hatten wir ja viele Jahre.
Ja, stimmt.
Wobei Doro jetzt keine deutsche Band ist, also ich vom Sprachen her meine ich jetzt erstmal. Ne? Mhm. Aber so, es ist nicht wirklich, dass das so kommt, aber es ist irgendwie gewissermaßen so ein bisschen organisch passt das. Wenn ein, zwei da sind, kommt manchmal schon die dritte von alleine.
Ich würde mal sagen, es gibt immer irgendeinen Filter, ja. Man schaut sich halt was an, denkt, ja, kann ich was mit anfangen? Mit was anderem kannst du nicht was anfangen, ja. Und ich meine, ihr werdet mit Sicherheit nicht jede Band aufnehmen, die sich bei euch bewirbt, ja. Insofern gibt es natürlich immer die Filter, aber die sind ja immer nie genau benennbar, ja. Das ist dann halt auch, weißt du, sagt dir was? Kannst du was vorstellen oder halt nicht?
Ja, genau so ist das. Also das ist eine schöne Anekdote eigentlich. Also Andi und ich haben damals echt gut zusammengearbeitet. Ich kam morgens ins Büro. Das muss so 2,5 irgendwie gewesen sein, 2,4 vielleicht, ne? Weiß nicht genau. Also er war auf jeden Fall noch am Leben. Nee, dann muss es 2,4 gewesen sein, weil er ist, glaube ich, Januar 2005 verstorben. Und da läuft Musik im Büro. Und ich setze mich an meinen Platz und da hatten wir auch zu dem Zeitpunkt hat man auch schon ein größeres Büro dann. Ne? Aber denke ich, Mensch, was ist das denn, was da läuft? Das ist ja der Hammer. Ne? Und dann kommt er so eine halbe Stunde später, kommt er rein und sagt, na, wie findest du die Musik hier? Das hat er absichtlich gemacht. Er hat die absichtlich angestellt und wollte mich mal austesten, was ich dazu sage. Ja, und ich sagte ihm, das ist der Hammer, die Platte, was ist das denn? Ja, das ist eine neue Band von Roland Grapo, die heißt Masterplan. Die wollen jetzt ein Album veröffentlichen. Ja. Ja. Wollen wir das machen? Dann sage ich, das machen wir sofort.
Ja, coole Geschichte.
Aber so kann man sich auch gegenseitig testen. Wie kommt das bei irgendjemand an da draußen? Das haben wir oft gemacht, solche Sachen. Ne? Wie kommt das bei Fans an, manche Sachen? Und dann hast du so richtig so vom Markt her mal so einen richtigen Einblick darauf.
Okay. Wann seid ihr nach Hamburg umgezogen?
Hamburg sind wir nach 2006 sind wir nach Hamburg, Ende 2006.
Also, okay, da war ja, interessant, das heißt, ihr seid schon auch, okay, da auch bereits nach Hamburg gezogen, alles klar. Ja. Weil als wir Gründe da waren, da wart ihr ja noch in Schwalmstadt und habt ihr da nicht auch sogar nochmal die Lokalität gewechselt dort?
Nee, Büro haben wir nicht mehr gewechselt vor Ort dann.
Okay. Nee, das alles klar. Ja, ich habe nicht mehr so genau. Und dann wart ihr dann auch gleich da in dem Haus mit dem großen Dach?
Ja, Röberhof, genau. Ja. Da sind wir dann direkt eingezogen, genau. Ja, das war so, wie gesagt, 2005, Januar ist Andi verstorben und ich habe ab April hatte Soulfood das übernommen. April 2005 und dann hast du natürlich so hier so ein Satellit, wo ein paar Leute arbeiten, aber der Chef und die anderen in Hamburg und so, das war irgendwie so ein bisschen schwierig. Selbst dann, da kam der Buchhalter einmal die Woche runter und so Geschichten. Wir haben Verträge hochgeschickt zum Unterschreiben. Das war ja noch nicht so wie heute im Prinzip, ne?
Ja.
Und dann irgendwann haben wir gesagt, ey, komm, das ist einfacher, wenn wir nach Hamburg gehen. Die meisten wollten mit, ein paar wollten nicht mit. Dann hat sich das irgendwie so nochmal neu sortiert im Prinzip, ne?
In dieser Zeit, bevor ihr so finanziell risikoreiche Bands wie JBO eben designt habt, okay, jetzt wieder. Nein, gab es denn tatsächlich...
Hast du eine Ahnung?
gab es denn tatsächlich bei euch irgendwann dann, wenn als mal das losging und die ersten Jahre so durch waren, dann trotzdem irgendwelche Ängste, dass du sagst, okay, wir haben hier einen Act, den würden wir gern machen, aber finanziell wird es wohl nicht klappen und so weiter. Sind da so Gedanken dann durchgespielt worden?
So Gedanken spielst du immer durch. Aber dass wir irgendwann gesagt haben, wir haben einen Act, den wir gerne machen würden und nicht finanzieren können, das haben wir eigentlich nie gehabt, das Beispiel. Aber man muss
sagen, wo er Angst hatte, auf die Schnauze zu fliegen, weißt du?
Ja, sowas, solche Veröse, also Avantasia ist das beste Beispiel dafür. Ja. Da muss ich jetzt ein bisschen länger ausholen, allerdings. Aber wie gesagt, Edgar, es ging los. Es war aber am Anfang wirklich auch mit kleineren Summen betreten. Du kannst ja als Startup damals, wo du nicht irgendwelche reichen Leute hinter dir hast, die das finanzieren, auch nicht so riesen Summen da hin und her bewegen. Ne?
Ja.
Beziehungsweise ist man es nicht gewohnt, dass man es macht und dadurch hält man erstmal das Säckel ein bisschen zusammen. Und dann kam Tobi und sagte, ey, jetzt haben wir Edgar hier, ich glaube 3 Platten draußen. Ich will was Eigenes nochmal machen. Ich will ein Metal-Oper schreiben mit ganz vielen bekannten Musikern und Gästen und so weiter. Und da haben wir schon gesagt, die Idee ist nicht schlecht, aber die Summe, die du jetzt willst, oh Gott, da stockt uns das Herz aber erstmal jetzt gerade. Und das war auch erst so. Und da haben wir auch so gedacht, na, ob das was wird. Und dann irgendwann, ich hatte damals auch noch aktiv Musik gemacht und ein kleines Tonstudio zu Hause und so. Und Sampler, und das hatte ich da alles gehabt schon damals. Und dann kam Tobi zu mir und sagte, ey, ich brauche ein paar Keyboard-Spuren mit deinen Sounds und mit deinen Chören, alles, was du so hast hier, für Avantasia. Und bis dahin hatten wir noch überhaupt nichts gehört davon, ne? Und dann saß er bei mir quasi im Büro und hat dann seine Backing-Spuren dabei gehabt. Also Drums und Schlagzeug war schon aufgenommen. Und da hat er auf dem Keyboard die Harmonien im Prinzip gespielt und hat dazu live bei mir gesungen. Ja, und dann habe ich das allererste Mal Avantasia-Songs gehört. Ne? Live gesungen mit seinem Keyboard, das er gespielt hat, dass ich ein bisschen so die Harmonien höre. Und dann Bass und Schlagzeug war ja schon da. Und dann dachte ich, wow, das gibt was. Und er war gerade raus bei mir nach Hause gefahren und habe ich Andi angerufen damals. Er sagt, was, das Geld ist gut investiert. Das Ding kann was werden. Also hat man damals schon gehört von den Harmonien und auch von den ganzen Melodien und so, das wird ein großes Ding.
Ja, also, wobei man natürlich jetzt schon annehmen könnte, dass er jetzt keinen Scheiß anbringt. Ja,
ja, logisch.
Mit der Historie im Prinzip, ja.
Logisch. Aber auch er war ja noch jung damals. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie alt Tobi war, aber... Vielleicht 24, 23, 24 wird er gewesen.
Echt, zu dem Zeitpunkt war er noch so jung? Ja,
Wahnsinn. Ja, ja. Er ist ein paar Jahre jünger als ich gewesen. Also so um den Dreh muss er damals gewesen sein.
Die jungen Leute.
Das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das passt. Und dann der Rest ist dann History. Also Avantasia haben wir heute über 500.000 Alben verkauft von.
Ja, geil.
Das verkauft sich heute nach...
Das ist meine Hausnummer.
Ja, ja. Und das verkauft sich heute nach 25 Jahren immer noch.
Cool. Vito, wir haben vorher schon mal geredet, wie ihr zu AFM gekommen seid. Aber wie habt ihr denn als Band oder wie habt ihr denn als Band damals die Entscheidung dann getroffen, dass ihr gesagt habt, ja, das Label passt. Das finden wir gut.
Also, ich muss kurz ein bisschen zurückgreifen in unsere Label-Historie. Wir haben unsere erste EP veröffentlicht, 1994, bei einem kleinen Nürnberger Label namens Musical Tragedies. Die hatten sich auch irgendwie bei uns gerührt, weil so viele Leute nach einer CD gefragt, der eine davon hat bei WOM gearbeitet, Und da haben immer sehr viele Leute danach gefragt, nach einer CD, die es aber nicht gab. Und dann hat sich der gedacht, da rufen wir mal an bei denen, ob die eine CD machen wollen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade 5 Songs aufgenommen und hatten das Band quasi fertig und habe gesagt, cool, dann bringt ihr das raus, dann müssen wir es nicht machen. Und so kamen wir also zu unserem ersten Label-Deal. Wir haben dann dieses erste EP, da war, es ist ja quasi noch, da ist ein Gutes zum Sterben drauf, in einer nur so halbgeilen Version, sage ich jetzt mal. Ja. Und das eigentliche erste Album, die explizite Lyrik, die haben wir erst ein Jahr später dann aufgenommen, also 1995. Und diese CD hat sich ja aus Versehen plötzlich so viel verkauft. Das heißt, da ist ja die Promomaßnahmen oder die Marketingmaßnahmen waren eine Anzeige im Metal Hammer und eine im Rock Hard. Das war's. Und diese CD ist durch Mundpropaganda dann bekannt geworden. Das ist ja das, was sich jeder wünscht und was man niemals in irgendeiner Weise vorhersehen oder planen kann. Das war unser Glück. Und letztendlich dieser Erfolg hat natürlich dann auch weit die Fähigkeiten dieses Labels überstiegen. Und wir haben danach ein weiteres Label gesucht und das war dann hatten wir dann gefunden 1996 in Form von Lawine Records, die damals auf BMG Ariola veröffentlicht haben. Das ist der Hage Hein gewesen, den ist auch, der war in den 80er Jahren, war Manager der ersten allgemeinen Verunsicherung und ist auch seit Jahrzehnten quasi das Label vom Hubert von Geusern. Also das ist quasi so ein bisschen, hat immer viel mit in Anführungszeichen neue Volksmusik zu tun, ja, und hat quasi mit uns dann den Einstieg in die Metal-Szene gewagt. Und das war ganz interessant, weil es natürlich da interessante Verbindungen gab und dann auch in anderen Kontexten passiert ist. Das war für uns schon spannend, aber uns hat dann, wir waren ja dann da auch eine ganze Weile, also wir waren ja dann da 2005. Das letzte Album haben wir 2004 veröffentlicht und 2005 kam dann noch so eine Best-of, diese für Anfänger, die haben es dann halt noch veröffentlicht. Und dann war das aber so, dass wir ein bisschen die Story light waren, dass quasi wir hatten eine Booking-Agentur und eine Plattenfirma und dann haben die einen immer gesagt, das muss aber die Booking-Agentur machen und die anderen haben gesagt, das muss aber das Label machen. Und dann waren wir das irgendwann light und haben gesagt, wir wollen jetzt quasi das alles sozusagen kombinieren und in einem, wir in einer Hand haben. Und hatten damals unseren Tourleiter dann als unseren Manager installiert sozusagen und haben dann überlegt, wie machen wir das jetzt? Und haben dann überlegt, nehmen wir ein Label, machen wir ein eigenes Label und nur den Vertrieb. Und in diesem Konglomerat haben wir dann natürlich mit verschiedenen gesprochen, unter anderem eben auch mit dem Nils und dem Jochen in Schwalmstadt in einem, wie heißt der, Rosengarten, hatten wir unser Gespräch und haben da letztendlich viele Ideen gewälzt und haben einfach gefunden, dass es erstens mal menschlich eine sehr angenehme Begegnung war, haben aber dann letztendlich beschlossen, doch erstmal ein eigenes Label zu installieren, nämlich Megapress, und das dann quasi in den Vertrieb zu geben über Soulfood. Und ich meine, wie es schon sagt, Soulfood und AFM sind sehr nah beieinander und sind quasi eine Firma, wenn man so will. Und da begann letztendlich dann unsere Zeit dann mit dem eigenen Label. Wir haben dann was haben wir beim eigenen Label veröffentlicht? Das war dann, erstmal haben wir diese EP Rock Music veröffentlicht, dann das Album Headbang Boing und dann die I Don't Like Metal und dann das Killer-Album. Und dann war es so, dass dass unser Manager dann einen familienfreundlicheren Beruf gebraucht hat. Und dann waren wir allein zu Hause. Und seitdem haben wir keinen Manager mehr und letztendlich Manageraufgaben, die macht quasi ich. Und aber ein quasi wirklich die Veröffentlichung selber zu stemmen, also sich um dieses ganze Kram rund um die Veröffentlichung zu kümmern, da habe ich einfach die Hände gestreckt und gesagt, nee. Und dann haben wir halt mal wieder beim Jochen und bei mir ist angerufen und haben wir gefragt, nehmt ihr uns auch ganz?
Genau. Nils, wie lange hast du gezögert?
Das ging relativ fix.
Genau. Und da sind wir uns auch um die Vertragsbestandteile sehr schnell eigentlich einig geworden. Und dann, genau, haben wir 2000, Genau, 2013 haben wir ja noch eine EP auch noch veröffentlicht, auch noch auf dem eigenen Label. Das war noch quasi der Testballon, ja, noch allein zu Hause. Das war die Sport-EP, wo wir quasi, da haben wir einen Song für den Club und einen Song für die
Nürnberg Eistigers, oder?
Ja, für die Eistigers.
Bamberg.
Genau, oder? Für die Bose Baskets, ja. Und genau, dann noch irgendwie, ja, das war dann diese EP, haben wir aber dann schon gemerkt, ja, das war ja eher so ein regionales Ding, ja. Und haben aber schon gemerkt, das ist, ja, dass wir einen quasi ein Album nicht wirklich stemmen wollen. Und genau, dann haben wir das erste Album bei AFM, war dann eben Nur die Besten werden alt. 2014, genau. Und jetzt da haben wir dann, was war es, 2014 Nur die Besten werden alt, 2016 war die 11, 18 war die
Deutsche Vita. Auswendig weiß ich es auch nicht mehr, aber Deutsche Vita war dann.
Ja, Deutsche Vita. Genau, und dann halt Wer lässt die Sau raus? Genau. Mhm. Und nächstes Jahr im März kommt dann Planet Pink.
Genau. Und ich habe eben gerade, wo du es erzählst, eine super geile Idee für ein nächstes Album gehabt. Das möchte ich dir nachher erzählen.
Oh, sehr schön. Merkst dir.
Hey, das machen wir noch nicht im Public.
Nils, ja. wenn als ihr so euch etabliert hattet, wie war denn das dann, die Zusammenarbeit oder dieser Schritt in andere Länder oder auch jetzt im Hinblick auf USA oder so, rein firmentechnisch, war es schwierig für euch, da Fuß zu fassen, da diese Vertriebe anzuleiern? Oder wie muss man sich denn das generell vorstellen? Dass ein JBO-Album in Griechenland im Plattenladen steht.
Also das ging wirklich los, 98, wo das erste richtig gute, also es war das erste Edgar-Album, was wir richtig produziert hatten, richtig, und was noch nicht draußen war. Also davor, die Kingdom war halt schon draußen. Da musste man, da gab es noch kein wirkliches Vertriebsnetz. Und dann sind wir wirklich auf der Popcom in Köln, damals diese Messe, kennt ja wahrscheinlich jeder von euch noch, sind wir wirklich mit Kassetten rumgelaufen und haben uns vorher natürlich erkundigt, das war ja nicht wie heute, dass es Internet gibt und du googelst mal kurz, sondern wir mussten erst mal gucken und dann sind wir rein am ersten Tag, dann gab es da so einen riesen dicken Bücher, so wie Telefonbücher, Vertrieb Rock, Metal in dem Land und in dem und dem Land, und haben wir erstmal uns dann wie 30 Firmen rausgesucht und haben wir den Kassetten gesteckt und haben mit dem erstmal versucht, am Stand so ein bisschen zu reden. Und dann kam da auch, weil wir eben auch, wie gesagt, Edguy, da war Hansi Kirsch damals von Blind Guardian mit dabei, so, da hat man so ein paar Schlagworte gehabt, das funktioniert hat. Mhm. Dadurch haben wir auch dann relativ schnell die ersten 4, 5 Vertriebe gehabt. Und wenn man die dann wiederum hat, dann ist es mit den nächsten nicht so schwer mehr. Dann hat sich das eigentlich schon so aufgebaut, dass wir da auch ein ganz gutes Vertriebsnetz aufgebaut hatten. Also ganz Europa sowieso und Japan, das ging dann relativ schnell, dass wir da 2, 3 so Lizenzpartner hatten. In Südamerika auch. Und Amerika war immer so ein bisschen das schwierige Teil. Da waren die Firmen halt alles relativ große Firmen. Und da war manchmal etwas schwierig reinzukommen. Da haben wir länger dran gearbeitet. Großer Musikmarkt im Prinzip, ne?
Ja. Es scheint so, als ob 2005 so irgendwo so ein Schwellenjahr für euch war. Ganz generell für die Firma.
Ja. Sicherheit. Das sowieso, aber das war ein Chaos, ja, dann eigentlich. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, man soll auch solche Dinge reden. Die Nachricht kam rein, dass Andi, das war ein Montagmorgen, dass er tot ist. Dann bist du erstmal, ich bin sofort ab ins Büro und haben wir eben diskutiert. Das war okay, aber das war kurz bevor die zweite Masterplan-Platte rauskam.
Wie viele Leute wart ihr im Büro?
Also 6, 7.
Okay.
Das war kurz bevor die zweite Masterplan rauskam. Und plötzlich war er weg. Ich musste irgendwie die Zügel in die Hand nehmen. Und ich habe wirklich die erste Woche am Schreibtisch gesessen. Wir haben die Hände gezittert. Das war ein Witz, ne? Ja, und dann irgendwann hat man hat sich natürlich eingegruft, dann Problem hier, Problem da, musste klären und so weiter. Dann kommt man da so rein, aber die Zeit am Anfang war echt nicht einfach.
Ja. Glaube ich dir sofort, ja. Das ist da ins kalte Wasser springen. Ja.
Genau. Dann musste man loslegen. Und dann, wie gesagt, dann haben wir die Gespräche mit Soulfood gesucht, weil natürlich auch finanzielle Sachen waren, die geklärt werden mussten und so weiter. Und dann kam da eine gewisse Struktur wieder rein, aber die ersten Monate waren nicht einfach für alle da damals.
Wie ist es dann weitergegangen? Wie ist denn so, wenn du so ein Act wie Udo Dirkschneider kriegst, der aus irgendwelchen Gründen bei euch andockt oder andocken will, streckt man da nicht automatisch so ein bisschen die Fühler nach dem Backkatalog aus und sagt, was wird denn so gehen in Richtung Accept, wenn der schon mal bei uns ist? Hat man da so Gedanken, denken, oder sagt man sich, politisch ganz, ganz schwierig oder heißes Eisen oder keine Ahnung, wissen Sie es?
Ist bei Udo immer ein heißes Eisen gewesen, Accept. Also Er hat ja dann teilweise den Katalog selber gehabt, so ein paar Platten. Das war bei ja. Anfangszeiten, wo das auch noch so mit Handshake-Geschichten gelaufen ist, wie das damals in den 70er, 80ern gewesen ist. Ne? Ja. Das war auch nicht alles so ganz klar. Und dann hat er ja teilweise seinen Udo-Katalog, der lag ja bei SPV noch. Und so die ersten, ja. ersten Jahre haben wir uns wirklich rein auf diese VÖs konzentriert, die, die er im Prinzip neu gebracht hat. Dann. Ne? Das ging dann los hier mit Mission Number X, also 10 oder und Thunderball. Und so weiter, Mastercuter. Und dann irgendwann waren auch die alten Deals ausgelaufen und sagt der Mensch, wir arbeiten gut zusammen hier, das passt das Menschliche, wie eben, wie du auch schon gesagt hatte, ne? Und dann kam er an, ich habe meinen ganzen Katalog jetzt frei hier von SPV-Zeiten. Da ist jetzt im Prinzip seit Animal House, glaube ich, war das. Mhm. Alles dabei. Lass uns den ein. Und inzwischen, bis heute, haben wir wirklich alles, was unter Udo je rauskam, bei uns. Also alle Platten, ja. alle EPs, Best-Offs und so weiter, das läuft jetzt alles über uns. Wir wickeln das alles quasi für ihn komplett ab.
Und ich meine, da muss man über Accept dann auch gar nicht reden.
Nee, und es war ja auch... Nee,
genau. Er hat im Grunde, er hat genug Pfund im eigenen Namen, muss man einfach sagen.
Auf jeden Fall. Ja. Er wird ja auch jetzt 70 demnächst und dafür ist er echt immer noch unter Dampf, muss man echt sagen.
Ja. Und er ist einfach ein sehr angenehmer Typ.
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben ein paar Mal getroffen und es war jedes Mal super nice, auch mit seinem Sohn. Das ist ja, das nur so am Rande, ja. Es gibt ja so, es gibt verschiedene Beispiele, wo Musiker dann irgendwann ihre Kinder in die Band geholt haben und das ist in ganz vielen Fällen schrecklich anzusehen, ja. Aber im Falle Dirk Schneider, das ist die absolut leuchtende Ausnahme, weil das ist so genial. Das ist ein grandioser Musiker, ja. Zweitens, ein total netter Typ, der sich auch einfach freut, mit dem Papa in der Band zu spielen. Ja. Es ist wirklich, das ist die absolut rühmliche Ausnahme. Solche Dinge haben wir einen Song auf dem neuen Album. Also, zumindest tendiert in diese Richtung. Und, aber das ist, also, Dirk Schneider, das Haus Dirk Schneider ist damit in keiner Weise gemeint.
Und ich weiß, ich bin bei Doro mal auf ein Jubiläum gewesen, in Düsseldorf, in der Philipshalle, glaube ich, war das. Und da hat Udo irgendwie, ich muss mal gucken, wie das war. Ich glaube, Udo hat da gespielt und dann hat er gesagt, jetzt zum Schluss spielen wir ganz spezielle Sache. Mein Sohn, ich weiß, der war damals 13 oder sowas, der Sven, ein Song mit meinem Sohn als Zugabe. Und dann kam er raus und das war auch okay, aber du hast halt gemerkt, das ist noch kein Profi-Schlagzeuger vom Punch her und so, das war alles noch nicht so richtig gut, ne? Und dann hat er den, aber irgendwann ist das natürlich weitergekommen und irgendwie hat er dann die ersten Gigs mit ihm, habe ich ihn wieder mal gehört, wie er spielt. Dachte ich, meine Herren, hat der zugelegt.
Alter Schwede, ja. Der hat echt Punch.
Ja, ich glaube, einen der ersten Gigs, den ich von Sven gesehen habe, das war, da hat er mit Sechsen gespielt. Mhm. Hat er bei Sechsen ausgeholfen.
Ja.
Der hat denen einen Bums gegeben, dass sich auch Biff das ein oder andere Mal umgedreht hat. Er hat gesagt, oh, Moment mal, das ist ein Deutscher. Das war total geil, war sehr lustig. Aber das stimmt, ich glaube, Udo Dirk Schneider und eine gute Flasche Roten und du hast einen sehr angenehmen bis launigen Abend. Also
das ja, glaube ich stimmt. Aber. Eine nette Anekdote dazu. Denn
gern, immer gern.
Hat Udo mir nämlich mal erzählt, da hat er irgendwie, war einer seiner Schlagzeuger dann raus, also das Sven war Sex noch gewesen und dann hat er der Udo einen neuen Schlagzeuger gesucht. Und dann hat er irgendjemanden gefragt in der Branche, auch einen Manager oder irgendwie gesagt, sag mal, ich brauche einen Schlagzeuger, wen kannst du mir empfehlen, was denkst du, wer hat's drauf, wer ist menschlich, dass er mit uns zurechtkommt. Und da sagt er, wieso ist so ein Schlagzeuger, du hast doch hier direkt einen da. Sagt Udo, wen meinst du? Ja, deinen Sohn. Und dann ist Udo erstmal eingefangen, ey, eigentlich hat er recht, warum soll ich den nicht mehr fragen?
Geil.
So ungefähr muss das gelaufen sein dann.
Wir haben ja Udo kennengelernt bei Rock Kitchen, was irgendwie da vor ein paar Jahren an dem Rockavaria am im Olympiastadion aufgezeichnet wurde, also quasi dahinter. So, und halt, wo auch der Ralf Jakomait dann dabei war, der Olle Metal-Koch. Super nice Veranstaltung auch. Und das war einfach von allen Aspekten total cool. Also, ja, da haben wir ihn überhaupt eigentlich das erste Mal kennengelernt und waren auch alle sehr, sehr positiv davon berührt. Ja. War eine schöne Geschichte. Aber was auch noch eine gute Geschichte ist, also du wolltest dann noch über Doro reden, das kann man
nö,
auch...
Nö, nee, erzähl nur, Freunde, erzähl nur.
Alles gut. Wir kamen ja quasi dann, ich weiß nicht, haben wir 2005 oder 2006 hat irgendwie da den Vertrag gemacht mit Soul Food. Und dann ist es ja dann so, dass man dann auch gerne mal, wenn es um Supportbands geht, dann ja auch mal den quasi den Partner fragt, den Geschäftspartner, habt ihr was? Irgendwie?
Ich weiß schon was.
Genau. Und dann hatten die auch was, nämlich eine kleine Band namens Eisbrecher, die dann im Herbst 2006 mit uns eine komplette Deutschlandtournee absolviert hat als Support. Ja, und aus denen ist dann auch was geworden.
Ja, mittelfristig. Ja, Alex moderiert bei uns immer noch eine Show einmal im Monat.
Ah ja, da verstehe. Ja,
und meistens schaffe ich es auch rechtzeitig daran zu erinnern, dass er wieder mal dran ist. Aber ist schon lustig, aus Eisbrecher. Die Eisbrecher-Phase bei euch, das war dann schon so auch die Zeit, wo die richtig rausgekommen sind, weil für uns waren die bei den ersten paar Alben rein jetzt von der Musik her zu uninteressant, weil zu elektronisch. Mhm. Als sie aber dann auf Eiszeit, glaube ich, digital entdeckt haben, da wusste ich sofort, da sind wir zu Hause.
Nee, war ganz genau. Die haben ja ein Album rausgebracht bei Zyx damals und dann sind sie eigentlich sind zu uns gewechselt schon. So, eigentlich Sandra hat das reingebracht damals, ne? Kennst du sie ja?
Ja.
Die ersten zwei liefen eigentlich so ganz gut, aber im Prinzip war das so immer noch so mit angezogener Handbremse. Und genau wie du sagst, und beim dritten Album haben wir relativ große Kampagne draus gefahren und irgendwo die richtigen Knöpfe gedrückt, unter anderem diese Tour. Ich glaube, das hat dir echt damals geholfen. Und dann kam da wirklich der Durchbruch mit.
Und das hat sich war auch cool. Ich meine, das ist, es ist dann, also es klingt gerne mal so böse, aber ich meine, Alex ist halt auch einfach ein Entertainer. Ja? Und das hat er einfach. Das hat er da voll ausgekostet, sage ich jetzt mal. Das hat er einfach gut gemacht. Ja? Mhm. Man mag meinen, dass das im Grunde nicht wirklich kompatibel ist, aber es war spitze. Genau. Den Leuten hat es gefallen, uns hat es gefallen. Es hat allen Spaß gemacht, war echt nice. Ja? Mhm. Also denke ich gerne daran zurück.
Genau. Nee. Und dann kam der Moment, als das richtig wirklich durch die Decke gegangen ist, dann am Ende, wie du vorhin schon sagst, dann kamen die Firmen und haben die Portemonnaies gewedelt und so weiter. Und dann waren wir halt irgendwann raus. Da wollten wir und konnten wir nicht mithalten. Denn immer noch, also wir haben immer noch ein gutes Verhältnis. Das muss ich aber auch sagen zu den meisten Bands, mit denen wir nicht mehr arbeiten. Also wir arbeiten echt mit vielen noch zusammen, auch die schon ewig dabei sind. Ne? Aber auch selbst Bands, die weggegangen sind, haben immer noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis.
Das ist sind ja meistens nicht die menschlichen Umstände, die irgendwas entscheiden, sondern es sind ja meistens sehr vertragliche Umstände, denke ich mal. Wie waren denn die Dolo-Jahre bei euch? Ich muss auch einmal sagen, weil ihr vom Business seid, ich finde es total lustig, wenn ihr Bands habt, auch viele deutsche Bands, die immer so im Kreis gehen, plattenfirmentechnisch. Also dann docken sie mal hier an und dann haben sie die nächsten zwei Alben bei Blast, sind sie wieder zurückgekommen, gehen sie weg. Ich verstehe es nicht wirklich, aber keine Ahnung, was da dahinter steckt. Das ist mein
Rätsel. Na, ich denke, jeder versucht, das Möglichste immer rauszuholen und dann hast natürlich so den Fall, vielleicht läuft, ja, die erzählen mir, es läuft viel besser, wenn ich zu denen wechsle. Ich weiß es ja nicht. Hinterher hat man dann gemerkt, das Gras ist auch nicht grün auf der anderen Seite. Weißt du, was ist denn so?
Das Gras ist auch nicht grüner auf der, ja, es ist ja durchaus klar. Es ist immer ein, natürlich als Band, auch immer ein Finden und ist es vielleicht mal ganz gut, auch mal woanders hinzuschnuppern. Ja, und wo um dann auch wieder zurückzukommen und sagen, oh, es war eigentlich doch ganz nice hier. Also das kann natürlich durchaus passieren. Also ich finde, es ist auch nicht ungewöhnlich, ehrlich gesagt.
Nee, das wechselt einfach so. Wir haben auch schon Bands gehabt, die zu uns wieder zurückgekommen sind danach. Oder einige, die nicht zurückkommen konnten, aber es bedauern bis heute. Also das hast du wirklich über die Zeit. Ne?
Ja.
Na. Wie war das denn, als so ein Act wie Dolo zu euch gekommen ist? Die ja eigentlich schon alles erreicht hatte, was man so erreichen kann mit früher, also mit in den Warlock-Zeiten und so weiter. Das war ja utopisch groß alles. Mhm. Vertraglich mal abgesehen, was da alles schief lief bei ihr. Aber was kannst du denn so einer Frau bieten, dass die sagt, ja, finde ich gut, mach mal.
Du wirst lustig, ich kann es dir auch nicht sagen bis heute. Also wir haben sicherlich einen guten Deal mit ihr ausgehandelt gehabt, ne?
Ja, ja.
Auch für sie, da war schon ein bisschen auch finanzielle Power dahinter. Und wir hatten echt auch gute Arbeit gemacht dafür, muss man echt sagen. Also das erste Album bei uns war dieses Classic-Album, diese Classic Diamonds hieß das damals. Mhm. Es hat richtig verkauft, richtig durchverkauft. Und danach gingen die Zahlen runter, aber das ist einfach der Markt. Das war damals diese Zeit so, wo dann alle angefangen haben, CDs zu brennen. Das war ja das ganz große Ding damals. Mhm. Das hast du natürlich dann auch bei solchen Künstlern gemerkt. Vielleicht mehr als bei kleinen Bands. Wenn du früher von der Band 5.000, 8.000 verkauft hast, hast du dann immer noch ungefähr so viel verkauft, ne? Aber bei den Großen hast du das gemerkt, dass das CD-Brennen natürlich dann richtig reinhaut und die Einheiten nach unten gehen. Mhm. Das war ja so, ich weiß nicht, wann ging das los? 2005, 2006?
Eigentlich circa. Los ging es schon früher.
Ist ein früher schon, ne? Da hat es aber richtig die Fahrt aufgenommen. Bis ja. Dann irgendwann mal diese ganze Digitale übergegangen ist, dann haben die Leute nicht mehr CDs gebrannt, sondern haben sich bei Napster oder irgendwo illegal runtergezogen, ne? Mhm. Und daraus ist ja am Ende jetzt heute unser Business entstanden, Businessmodell, ne? Also dass man sagt, okay, Spotify und Konsorten bieten alles an, du zahlst halt deinen Mitgliedsbeitrag und kannst halt alles hören.
Ja, oder auch nicht. Also.
Oder auch nicht, ja, aber so ist ja entstanden am Ende das Ganze. Ja. Und eigentlich muss man sagen, sind wir da auch so ein bisschen, wir, die Games und auch die Filmindustrie, wir sind eigentlich so die Vorreiter gewesen, weil wir als allererstes in dieses digitale Loch reingestürzt sind. Und uns dann irgendwie daraus berappeln mussten und wieder neue Konzepte und Modelle aufbauen. Viele von denen, die jetzt erst heute kommen, egal ob es Klamottengeschäfte sind oder Zeitungen oder sonst irgendwas, die kommen jetzt gerade erst an diesem Punkt. Oder sind es vielleicht schon seit ein paar Jahren jetzt, aber das ist alles noch nicht so lange her. Mhm. Weil jetzt muss man sagen, das Ganze, eigentlich läuft das Füße-Geschäft immer noch relativ gut. Es verändert sich so ein bisschen vom Outlet her. Also du hast halt nicht mehr hunderte von Läden, sondern es sind dann irgendwie 3-4 Player noch. Aber trotzdem, die Einheiten laufen immer noch ganz ordentlich. Und du hast halt dann das Digitalgeschäft.
Ja, das gerade bei Metal-Bands läuft das physische Geschäft auf jeden Fall besser als bei Popmusik. Ja? Also definitiv. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und gerade auch Fanboxen und gerade eben die Metal-Gemeinde, da gibt es deutlich teurere Fans. Und da will man dann im Grunde halt dann auch die Box haben und so weiter. Das ist schon auch für uns zu spüren, dass es auch nach wie vor ist, so ist, also im Gegensatz halt zu anderen Szenen, ist schon so, ja.
Genau. Ja, die ist wirklich sehr stark digital fokussiert, also Rap, Hip-Hop oder auch Pop, ne? Ja. Und manche so Schlager ist auch noch sehr physisch getrieben. Wobei ich habe jetzt gerade wieder gehört, also ABBA und die neuen großen Dinger, die da kommen, wie Adele und sowas, da pressen die teilweise noch 500.000 Vinyl auch. Mhm. Also da geht auch noch richtig was bei denen.
Ja, wobei es 500.000, das klingt jetzt viel, aber wenn du es mit den, ich sage jetzt mal, den 90er Jahren vergleichst, ja. Selbst wir haben in den 90er Jahren, wir haben 2 Männergoldscheiben, ja. Also das heißt, die über 250.000 verkauft haben. Das ist die explizite Lyrik und die Laut. Also das sind unsere 2 Goldenen. Und ich meine, damals, also ich fand, wann war das? Irgendwie 99 oder 2001 oder so, ist es ja umgeswitcht. Und heute ist ja Gold 100.000. Ja? Und mal schauen, wie lange noch. Oder ich weiß nicht, was da noch alles zählt. Aber genau. Deswegen haben wir damals auch noch echt verkauft. Und das, ich sage jetzt mal, ABBA oder Adele, ich sage nur 500.000 pressen, ist ja, das ist nicht so richtig viel. Hätte ich jetzt gesagt.
Nee, aber für heutige Zeiten halt, ne?
Ja, das ist natürlich schon.
Schon Hausnummer denn, ja.
Wie wichtig ist Vinyl für euch generell im Label?
Wichtig. Ist nicht der Haupttreiber, aber es ist das Sammeltool heutzutage. Also viele wollen gar keine CD mehr haben, aber eine Vinyl. Mhm. Also schon, und teilweise, also sie kaufen eine Vinyl, hören es aber bei Spotify oder
Apple. Ja, genau. Das ist, sie wollen im Grunde das auch als Fanutensil haben, weil es einfach schön ist, dieses Vinyl in der Hand zu halten. Und im Grunde sich die Bilder, das große Cover anzuschauen, da, ja, das ist natürlich so. Ja.
Genau. Nee, also Vinyl ist wichtig. CDs gehen trotzdem immer noch gut. Mhm. Und Downloads, da merkt man schon, dass Leute sagen, warum soll ich einen Download kaufen? Ich habe ja mein Abonnement. Da merkt man, dass da jetzt eine Verschiebung reinkommt einfach. Mhm. Ja. So, jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz zurück. Doro hast du ja nochmal gefragt gehabt. Ne? Irgendwie, mal sehen, was mir zu Doro nur einfällt. Also mit Doro haben wir auch ein sehr gutes Verhältnis gehabt über die Jahre, muss ich sagen.
Ja. Ich kenne auch keinen, der ein schlechtes Verhältnis hat, also ich als Manager. Genau. Deswegen.
Genau. Ansonsten, ich kann gar nicht so viel sagen. Wir haben, sie war öfter bei uns im Büro gewesen. Wir haben dann echt 3 oder 4 Alben zusammen gemacht. Mhm. Und dann irgendwann hat sie dann auch den nächsten, also ich glaube, zu Blas ist sie dann gewechselt im Prinzip.
Ja,
stimmt. Ging aber von uns aus, dass wir gesagt haben, du, das wird uns jetzt zu teuer. Wie gesagt, Vertrag im Vergleich zu den damaligen Verkaufszahlen noch. Also das trauen wir uns jetzt nicht mehr ran. Und da hat sie gesagt, kein Problem, ich gehe jetzt dann mal zum nächsten. Wechseln wir zu Blas drüber. Oder selbst da ist sie ja auch noch heute immer noch.
Ja, stimmt. Vito, wie oft haben Sie, wollten Sie euch mit fremdem Geld bewerfen, dass ihr von der AFM weggeht? Komm, lass raus, komm.
Du, jeden Tag, du. Mit fremdem Geld bewerfen. Nee, es ist eigentlich so, also es ist nicht so, dass andauernd bei uns jemand baggert. Weil eigentlich wissen die ja, dass man irgendwie eine gewisse, also eine Heimat haben. Und eigentlich müsste man da schon selber dann auch quasi das mal streuen. So, wir sind auf der Suche oder so. Aber ansonsten gibt es jetzt dann niemanden, der bei uns baggert. Also das kommt eigentlich nicht so oft vor. Ich sollte jetzt eigentlich was anderes sagen. Das wäre jetzt andauernd bieten sie uns Millionen an. Ja? Aber wir fühlen uns menschlich so wohl, dass wir lieber bleiben.
Sehr schön, sehr schön. Ihr habt die diversesten Bands in eurem Raster gehabt, zum Beispiel auch so Sachen wie Fear Factory. Ich weiß es nicht für wie viele Alben, aber wie kommt denn so eine amerikanische Band dann auf euch zu? Oder habt ihr gesagt, okay, die sind frei, da fangen wir mal selber beim Management an?
Genau. Nee, das ist wirklich über einen Manager in Amerika zustande gekommen, den wir eigentlich schon gut kannten. Einer sagt, du, ich habe jetzt wieder was Neues im Angebot, wollt ihr das machen? Und dann habe ich gesagt, ja. Wobei, ich muss sagen, da haben wir auch wirklich nur, jetzt muss ich kurz überlegen, da haben wir, glaube ich, nur Europa gemacht bei der Band. Okay. Ja, also Amerika haben sie selber oder jemand anders gemacht und wir haben nur Europa gemacht. Europa, Russland und die ehemaligen Ostblockstaaten, hier so Ukraine und sowas, diese ganze, das ist auch unsere Gegend. Mhm. Und ich glaube, 3 Alben haben wir gemacht. Mhm. Also war in Ordnung. Dann war die Band, die war ja damals schon eigentlich nur wieder so auf dem, jetzt kommen wir, haben wir wieder was gemacht. Ja, danach ging es wieder mal runter, das ging ja alles ein bisschen hin und her. Jetzt aktuell haben sie noch wieder ganz andere Probleme da. Mit Namensstreitigkeiten und ja. Sachen. Ne? Deshalb, diese 3 Alben waren auch so derzeit damals eben das, was sie gemacht haben. Ich glaube, danach kam noch ein bisschen was, aber Ministry ist ein anderes Beispiel im Prinzip.
Ja, stimmt.
Lief relativ ähnlich. Den hatten wir auch früher im Vertrieb gemacht. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hat er gesagt, glaube ich, auch mit seiner Frau, jetzt machen wir das wieder über ein Label richtig in Europa. Mhm. Da haben wir teilweise auch Amerika mitgemacht. Mhm. Nicht nur Europa. El Nino, wenn wir gerade bei den Ami-Bands sind, El Nino ist so eine Band, Gleiche Bauart. Blackmore's Night haben wir teilweise viele Jahre auf diese Weise betreut.
Ich habe Mörder-Stories über Richie Blackmore gehört, über die Zeit. Alle furchtbar. Ich habe den 2-3 Mal interviewt. Das erste Interview hat mir 10 Minuten gegeben. Und nach 10 Minuten, entweder muss ich sie rausschmeißen, ist er vorbei und fertig. Ja. Ich sage euch eins, nach 1 Stunde, 10 Minuten bin ich immer noch lachend am Boden gelegen mit diesem Typen, weil der so geil war. Wie hatten ihr das damals empfunden mit ihm?
Eigentlich ging das, muss ich sagen. Ne? Ja. Seine Frau hat dann auch viel gemacht, war ja Blackmore's Night, wie gesagt, das ging eigentlich relativ gut. Die war noch kooperativ. Die Frau von seiner Frau, die Mutter ist ja die Managerin.
Ja, stimmt.
Die hat das alles so unter sich. Aber generell
ich
war
bin das. Ich ja Mutter.
die Füße.
Generell war das relativ gut mit denen. Also da haben wir schon ganz andere Fälle gehabt. Du. Wir haben einen Künstler, einige Alben betreut. Der klingt so ähnlich wie eine polnische Stadt an der Küste oben. Und,
der war aber nicht, es hört sich an wie so ein ranziges Thema.
Ja. Der ist so drauf, dass er sagt, ich spreche nur mit dem Chef. Nur mit dem Allerobersten spreche ich überhaupt. Und mit dem will er auch die Interviews klar machen. Und dann sagt, was soll ich jetzt machen? Der will halt so. Ne? Hat dann Jochen das alles entgegengenommen, hat es an die PR weitergeleitet und wieder zurück, immer über so ein Nadelöhr das Ganze. Und das war teilweise so, ich gebe 20 Interviews für euch. 20 Interviews, mehr gibt's nicht. Ne? Der am meisten Seiten bringt, der kriegt das Interview. Ne? Also die größten Interviews wollte er geben. Und da hat er halt dann 5 Seiten Fanzine-Interviews gegeben, weil es in einem Fanzine war, aber 5 Seiten dafür. Und die eine Seite Rockart, die hat er dann ausgelassen.
Geil. Nein, geil. Konsequent. Wie genial.
Ich habe ein Interview mit diesem Künstler nicht bekommen, als ich vor 2 Jahren oder so 3 Jahren hier unterwegs war. Und ich weiß nicht mehr, ob das einer von euch betreut hat oder wer das auch immer war, aber es war die ärmste Sau Mitteleuropas, weil das Interview war eigentlich schon irgendwie fix ausgemacht. Und dann kam aber die Ansage, ja, es geht jetzt doch nicht, weil Glenn will nicht von der Umkleidekabine rüber in einen anderen Raum, um ein Interview zu machen. Das ging um satte 10 Meter, wie ich dieses Interview verfehlt habe. Und ich muss natürlich dann lachen.
Das ist dann schon echt schwierig. Ich glaube, keine Ahnung, da bist du dann echt Ja, da ist der nicht auch dann mal mit der großen Limo dann irgendwie hinter der Bühne vorgefahren und so ein Kram. Aber ich glaube, das ist dann schon irgendwie tragisch.
Ja. Aber das sind so die Fälle, wo der manchmal sagt, oh, warum klappt das jetzt nicht? Warum ist die Plattenfirma so langsam? Weil du mit solchen Krampf teilweise beschäftigen musst, weißt du? Also wir haben teilweise Künstler gehabt, ne? Die haben dir 30 E-Mails am Tag geschrieben, jeden Tag. Und dann das, was sie in der 7. Mail geschrieben haben, haben sie in der 15. widerrufen und dann in der 18. wieder in Gang gesetzt und sowas und dann blickst du einfach nicht mehr durch. Und das dann jeden Tag, weißt du?
Jetzt Vito, ich höre halt auf mit dem Scheiß.
Okay. Heute nur 5 Mails.
Die JBO-Jungs, die sind da ja sogar echt fit. Auch so vom organisatorischen Business, hat er ja schon erzählt vorher, das klappt alles wunderbar. Also eine unserer besten Stories immer beim Label ist, du schickst dann einmal im halben Jahr den Leuten eine Abrechnung zu, ein Statement. Da ist dann so ein Deckblatt und da ist dann aufgelistet Album, Verkäufe, Downloads, Verkäufe und so weiter und so weiter. Schon so ein Deckblatt voll halt bei einigen. Ne? Dann rufen sie dich an, die Leute, und sagen, okay, sag mal, wie haben wir jetzt verkauft? Er sagt, ja, guck doch drauf, steht doch da. Ah, das verstehe ich.
Ja. Der Dreisatz.
Ja, aber mit Abrechnungen müssen wir uns einfach schon sehr lange herumschlagen. Und das ist jetzt etwas, was wir dann schon gelernt haben, sowas zu lesen. Dann auf die Dauer, es bleibt nicht aus. Zumal wir im Grunde ja über das eigene Label ja auch nach wie vor eigene Abrechnung machen müssen. Ja, weil das über unser Label, das ja auch immer noch existiert und wo ja die CDs, die wir da gemacht haben, die laufen ja immer noch über dieses eigene Label. Und da bekommt eben unser Label eine monatliche Abrechnung. Ja, und die müssen wir dann auch, also das, die Abrechnungen, die Bandabrechnungen macht der Wolfram, ja, und der muss auch halbjährlich quasi diese Abrechnungen halt quasi zusammen und dann halt irgendwie alles rausziehen und dann quasi, und dann gibt es noch die Lizenzabrechnung an die Band. Und der Rest bleibt in der Firma. Linke Tasche, rechte Tasche.
Das ist, also, wir reden jetzt eigentlich gerade so ein bisschen über die Gegenwart von AFM Records, aber wie schaut denn die Zukunft von AFM aus?
Super toll. Wie schaut die Zukunft aus? Du, das wird sich zeigen, ich kann es dir nicht sagen. Die Bands werden auf jeden Fall sicherlich jetzt etliche sein, die auch mal irgendwann in Rente gehen. Wir haben ein Problem. Teilweise, auch in dieser Corona-Zeit, haben wir teilweise wirklich das Problem, dass manche Leute auch sagen, ey, ich habe gar keine Zeit, Songs zu schreiben. Ich muss erst mal gucken, dass meine Familie ernährt kriege. Mhm. Keine Shows, keine Gigs, wie gesagt, auch sonst wenig Income aus dieser Reihe, dass da einfach so auch so ein Stocken reingekommen ist. Ne? Mhm. Das wird sicherlich ein Problem werden und sicherlich werden wir auch jüngere Künstler dazu holen, wie wir es eigentlich die Jahre schon immer gemacht haben. Da haben wir etliche neue am Start, was auch relativ vielversprechend ist. Ne, auch so eine, wir haben jetzt eine amerikanische Band gesigned, die kennt in Europa eigentlich so gut wie gar keiner. Waren zwar einmal schon mal mit Shinedown hier auf Tour, aber im Prinzip ist da ganz wenig gelaufen. Red Light King heißen die. Mhm. Und da versprechen wir uns, glaube ich, relativ viel davon. Und jetzt haben wir noch ein neues Projekt gesigned. Ich kann es jetzt sogar schon so andeuten, weil jetzt ist der Vertrag unterschrieben, wo auch Guns N' Roses-Mitglieder dabei sind.
Also, okay.
Also das wird auch eine interessante Sache, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da damit rauskommen.
Okay.
Ja, lasst euch überraschen.
Aber letztendlich ist AFM auch über Soulfood und Belief digital sehr gut aufgestellt, was halt für die Zukunft eigentlich eine sehr gute Voraussetzung ist. Ja? Und weil die Zukunft ist mit Sicherheit digital mit einem kleinen physischen Bereich, der im Grunde halt wirklich für die Fanbasis da ist. Ja?
Das genau. Das ist genauso wird sein. Da hat Video genau recht. Also mit Belief, wir sind ja heute teilweise dieses Belief-Networks, da sind wir super gut aufgestellt, mit Direktkontakten zu allen großen Plattformen. Und das merkt man auch so, dass es richtig gut funktioniert inzwischen auch. Ja, also da sind wir gut aufgestellt und es macht das Business teilweise einfacher, aber auch schwieriger. Weil du natürlich nicht mehr so wie früher mit 40, 50 verschiedenen Vertrieben und Lizenznehmern zu tun hast, sondern es sind noch 2 oder 3 am Ende, die groß sind. Mhm. Aber wenn du eben bei dem das nicht zum Laufen kriegst, hast du ein Problem. Das ist gerade wenn es amerikanische Großkonzerne sind, ist es nochmal schwieriger. Ne? Ja. Die manchmal die Sicht dann noch anders haben oder anders agieren dann im Prinzip. Aber generell ist es halt so, man kann es ja nicht ändern, jetzt ist es so. Und deshalb sind wir da auch, wie gesagt, haben uns vor ein paar Jahren neu aufgestellt deswegen. Das klappt echt gut.
Habt ihr jemals überlegt, so eine Art 360-Deal an so eine Band anzutragen, dass sagt, okay, wir übernehmen die Vermarktung von allem, nicht nur von den Tonträgern, sondern auch von Konzerten und Merchandise. Und hast du nicht gesehen? Weil das ist ja letztendlich, wird bei Konzerten ja momentan auch für den Künstler wahrscheinlich mehr zu holen sein, als wie durch die Tonträgerverkäufe.
Na, also im Moment nicht.
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Und selbst da hängt es viel von Bands ab. Wenn du irgendwann so einen Schwellenwert übersteigst, dann funktioniert das Live-Geschäft auch echt gut. Ja. Ich glaube, es gibt auch viele, die echt nie schaffen oder immer so ein bisschen auf so einem gewissen Level sind, aber nicht da drüber kommen und dann ist es immer noch schwierig live, weißt du? Bezahlen oder finanzieren die Tourneen sich denn einigermaßen, aber nicht, dass wirklich was hängen bleibt und so. Und das ist so ein bisschen da die Krux an der ganzen Sache. Aber wir haben eigentlich diese 360er-Deals haben wir eigentlich nie so wirklich forciert. Genau aus dem Grund, weil wir gesagt haben, unsere Expertise ist im Vermarkten und im Veröffentlichen von Musik, ne? Nicht im Live-Konzertgeschäft oder sowas.
Da müsstest du ja quasi auch erstmal, entweder du kaufst es ein, also du müsstest ja eine Booking-Agentur entweder quasi dich da irgendwo einkaufen oder du müsstest ja von null anfangen, ja?
Ja, das ist ja
Quatsch. Also es ist würde ich jetzt mal sagen, von meiner Sichtweise für eine Firma wie AFM einfach nicht sinnvoll. Ja, du müsstest ja quasi dann noch im Grunde eine Merchandising-Firma letztendlich irgendwie ans herkriegen und eine Booking-Agentur. Und das sind einfach nochmal ganz andere Strukturen, die da sind und die man ja auch kennen muss und wo man ja Verbindungen braucht, Netzwerke braucht, etc. etc. Ja, und das ist im Grunde halt für irgendwelche großen Firmen, die kaufen sich dann irgendwas ein. Ja. Die letztendlich sagen dann, da haben wir jetzt irgendwie, kaufen wir jetzt den da und dann können wir irgendwie diese 360 Grad, die es anbieten. Aber jetzt für eine immer noch Independent-Firma wie AFM ist es einfach nicht sinnvoll.
Man verzweigt sich dann irgendwann, weißt du? Ja. Verlag hast du noch vergessen, und den können wir auch dazu kaufen, Verlagsgeschäft und so.
Ja.
Aber haben wir bis jetzt nie gemacht und es ist auch heute mit Künstlern nicht mehr so wie früher, dass die alles unterschreiben, sondern die wollen wissen genau, was ich mache.
Was ja, auch abgesehen,
genau. Ja? Schade eigentlich.
Ja, abgesehen davon ist es ist da ja auch viel in Bewegung gewesen in den letzten Jahren über die GEMA, ja, die ja im Grunde dann erstmal alle Verlagsdeals quasi in Frage gestellt hat. Und wenn die ehemaligen Vertragspartner nicht nochmal unterschrieben haben, weil sie sich nämlich vielleicht gefragt haben, war das richtig, was ich damals unterschrieben habe? Ja, da ist, glaube ich, ganz viel, da ist ganz viel Holz zerbrochen worden.
Ja, es ist viel Unruhe damals gewesen, das habe ich mitgekriegt.
Ja, genau. Also diese Verlagsgeschichten ist ja schon so, dass im Grunde ganz viele Plattenfirmen das eben gemacht haben, dass sie einfach nur einen Verlag haben. Und dann, wenn ihr hier den Deal habt, dann müsst ihr den Verlagsdeal auch noch unterschreiben. Und da gibt es dann erstmal so ganz viele unter Musikern so ganz viele Gerüchte, wo es dann heißt, naja, wenn der Verlag das Geld nicht einnimmt, dann geht es ja verloren. Das kriegt dann niemand. Ja, was natürlich völliger Bullshit ist, ja. Aber das sind keine Ahnung, wer solche Informationen in die Welt setzt, aber das habe ich dann auch teilweise gehört. Und in Wirklichkeit ist es halt nicht so. Wenn du keinen Verlagsdeal hast, dann kriegst du halt einfach 100% und nicht nur 60% deiner Urheberrechtseinkommen.
Genau. Ich gebe dir recht, aber auch nicht, weil. Das ist für so, wenn du jetzt in Deutschland aktiv bist und du bist bei der GEMA, dann klappt das eigentlich relativ gut. Ne? Gehst du irgendwo weiter weg und bist eine internationale Band, die auch in Amerika viel macht und sowas, dann kommt das irgendwann nicht mehr automatisch rein. Da musst du dich ein bisschen organisieren. Aber so, wenn du so im Gastbereich relativ, also das ist Germany, Austria, Switzerland, wenn du da relativ weit deine Fühler so hast, dann geht das ganz gut, ja.
Ja, das stimmt. Wir als deutschsprachige Band, wir haben einfach in erster Linie Ahnung von Gast.
Genau. Ja, passt das auch. Aber eine schöne Anekdote noch, das muss ich jetzt noch erzählen. Man kann es inzwischen erzählen, muss ich sagen. So haben wir angefangen. Ich als Zwei-Mann-Startup, würde man es heute nennen. Geld hatten wir nicht viel damals. Ne? Dann standen wir auf der Popcom und das war irgendwie kurz vor Toreschluss, 18 Uhr abends, und die war schon relativ leer. Und da waren auch diese ganzen Verleger da und Bücher und so Industriebücher und Notenbücher und alles, was man so noch teilweise ausgestellt hat da. Und dann lief da so ein Security-Mann da rum und dann sagte Andi noch zu mir, weißt du was, ich gehe jetzt darüber und lenk den ab und du klaust die Bücher. Wir müssen erstmal wissen, wie man Verträge aufbaut. Und dann haben wir Und da haben wir zwei Bücher geklaut über Musikrecht. Dann haben wir die schön durchgelesen und daraus angefangen, eigene Verträge zu bauen und erstmal ein bisschen Wissen aufzubauen. Was ist die Künstlersozialkasse? Und also
geil.
So war das, ja.
Naja, das sind ja im Grunde Themen, die wir natürlich auch lernen mussten. Und Wolfram und ich haben auch an der Berufsfachschule für Musik hier in Nürnberg auch schon mal einen Gastvortrag gehalten über genau diese Themen. Mhm. Künstlersozialkasse, GEMA, GVL. Ja? Alles ja. So Dinge, die man halt erstmal nicht weiß, wenn man in erster Linie Gitarre spielen möchte oder Schlagzeug oder Krach machen.
Aber da hat sich echt geändert. Also wir waren ja früher so drauf, wir machen erstmal und die Musik und der Rest kommt dann. Und heute, die Jugendlichen sind da so strukturiert teilweise, die wissen genau, welche Plattform man wie bedienen muss und wissen über Verträge alles und so weiter. Das hat sich gewandelt auf jeden Fall.
Okay. Boah, bei manchen.
Bei manchen, ja, ja. Leider ist natürlich auch so, wenn du dich zu viel mit solchen Dingen beschäftigst, fehlt es dann wieder auf der kreativen Seite am Ende, ne?
Ja, das kann schon sein, ja. Mhm. Aber die Frage ist natürlich dann, wohin es dann führt, ja? Ob jemand, der zwar nur so mäßig kreativ ist, sich aber sehr gut auskennt mit allem, was er so, mit allen Knöpfen, die er so drücken kann und muss, ja? Mhm. Oder jemand, der sehr kreativ ist, aber von dem Rest keine Ahnung hat.
Ja, für den Rest kann man sich ja jemanden holen, ne?
Das stimmt, aber den muss man.
Du bist halt ausgebildeter Jurist, dann gibst Musikbusiness auf.
Mhm. So Leute haben wir auch schon gehabt.
Ich habe eine Frage noch.
Gibt es ja auch. Also ich meine, wir hier unser Mitfranke Kalb Hasemann, der früher bei, wie hieß die Band?
Paradox.
Genau, Paradox. Und vorher noch bei Kronos Titan, aber das war jetzt im Grunde eher eine lokale Größe hier bei uns. Und der ist ja in erster Linie halt Anwalt für Musikrecht.
Ja. Das ist schon geil.
Kennt ihr den Goff-Minister? Ist jetzt nicht Metal, aber eben so Gothic-Rock.
Ja. Ja, das sagt mir was auf jeden Fall.
Angemaltes Gesicht immer so, der ist Anwalt in Norwegen. Ganz normaler, ich weiß welches, also nicht Medienrecht, aber irgendwie ganz normaler Anwalt in Norwegen. Und dann verkleidet er sich und dann zieht er seine Horrorshow auf der Bühne durch.
Mega, ja. Ja, klar, wie cool. Ja.
Sag mal, habt ihr bei AFM Records ein Limit an Bands, die ihr unter Vertrag nehmt? Weil sagt er, wir können nicht mehr, erst muss eine rausfliegen, damit eine neue.
Nee, das nicht unbedingt, aber generell sind wir da inzwischen schon, weil wir einen guten Bandstamm haben, wie ich ja schon gesagt habe, viele Bands sind ja auch viele Jahre da.
Ja.
Da sind wir schon vorsichtig, was wir dazu holen und da eben genau viele Parameter gucken. Ne? Und die Parameter sind dann auch wirklich nicht nur Verkaufszahlen und heute kann man es ja bei Spotify auch sehr schön nachvollziehen, solche Dinge und sowas, ne? Mhm. Aber auch, wie kommt die Band rüber? Wie machen sie ihre Socials? Wie oft posten sie auf den Socials? Hat das Ganze Sinn und Verstand, was sie da machen? Oder ist es nur irgendwas und so? Das ist nur so ein, aus den ganzen Parametern steckt man so ein Gesamtbild zusammen am Ende.
Und wie habt ihr denn JBO mit Schattenmann jetzt kürzlich zusammengesteckt?
Du, da haben die Jungs von AFM gar nicht so viel eingreifen müssen, weil das sind ja auch Franken. Die sind ja auch, wir kennen die ja, ja. Also es ist so, ich glaube, es denn der Jochen hat es zwar erstmal initiiert, aber letztendlich haben wir dann da schon einfach miteinander gequatscht. Ja, also ich will einfach sagen, wir haben uns da getroffen, wir haben auch das Video da zusammen gemacht und
yeah.
Interessant, lustig war die war das Recording, weil es war ja noch letztes Jahr zu Lockdown-Zeiten und das lief folgendermaßen. Das war beim der Frank, der Sänger, hat ein eigenes Studio halt bei sich im Keller. Und da haben wir also Folgendes ausgemacht. Ich komme da also rein. Ich habe mein eigenes Mikrofon, meinen eigenen Kopfhörer, meinen eigenen Spuckschutz und so weiter. Alles selber dabei. Und dann bin ich quasi in den Keller, habe niemanden gesehen. Bin in die erste Tür links rein. Das war der Aufnahmeraum. Dann habe ich als erstes meinen Kopfhörer und mein Mikrofon angeschlossen und dann habe ich gesagt, hi. Und dann auf der anderen Seite waren der Frank und der Felix Picu. Und dann haben wir zusammen dieses Recording gemacht. Ja. Und dann bin ich wieder gegangen. Ja.
Ich hoffe, es sind wenigstens bei mir gestanden für dich.
Nee. Wollen wir ein bisschen Klischees klopfen, ja?
Ja, ich bitte dich, ey. Ohne Sprit keine Leistung.
Ich hatte meinen eigenen Tee dabei.
Oh, sehr toll.
Schaut's aus. Ich hatte in Wirklichkeit Wasser dabei, weil beim Singen ist es in erster Linie sinnvoll, Wasser zu trinken. um auch die Stimmbänder feucht zu halten. Ja, also, aber genau. Und das war also ganz lustig. Also wir haben quasi nur über Kopfhörer kommuniziert und ja, aber hat ganz gut funktioniert und ja, ist ja auch was geworden. Wenigstens hat man beim Video dann einen direkten Kontakt. Genau, aber die Jungs sind echt total nett und ich habe ja im Grunde die ganze Band schon kennengelernt. 2018, also den Frank kenne ich schon länger, aber die ganze Band kennengelernt, weil ich 6 Shows, also quasi die halbe Tour für Feuerschwanz gespielt habe, weil der Hans, der Gitarrist von Feuerschwanz, nochmal Papa geworden ist und deswegen ausgefallen ist. Also natürlich habe ich das, da hatte das bereits vorher angekündigt und gesagt, wenn es dann soweit ist, ob ich dann da einspringen kann, dann habe ich gesagt, klar, ich musste schon ein bisschen üben dafür natürlich auch, also weil einfach nur ad hoc kann ich das nicht alles spielen. Und dann war es aber wirklich genau um die Tour genauso weit und dann bin ich da halt eingesprungen und die Tour hat ja dann, hat ja Schattenmann supported. Also war Schattenmann auch dabei und ich habe da wirklich die halbe Tour gespielt. Und daher kannte ich die auch und war eine coole Band und sind nette Jungs und genau, so hat dann auch die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert.
Nils, nochmal Hand aufs Herz, neben Iron Maiden und Guns N' Roses, was war die Band, die ihr immer haben wolltet, aber nie bekommen habt?
Sabaton. Und da waren wir gar nicht weit weg davon.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Die wurden uns mal angeboten an ihren Frühphasen und dann, Battle Beast auch so eine Band. Das ist halt so Label-History. Du kannst nicht immer alles vorplanen und wissen, ne?
Nee, klar. Aber bist du bei Sabaton gelaufen oder bei Battle Beast?
Also Battle Beast, die waren ja auf dem Wacken und waren dann irgendwie Gewinner von diesem Wacken und irgendwie haben sie dann so Mails von, ja, hier Battle Beast, wer möchte die Band sein und so. Boah, ja, das ist halt ein Name wie viele andere, die reinkommen, ne? Wenn, hinterher weiß man natürlich alles besser. So, nee, das machen wir jetzt mal nicht.
Da schau, sie haben doch die Beatles abgelehnt.
Und was war das? Da, ich weiß es nicht mehr genau. Das war auch in ihren Frühphasen. Da waren sie in Schweden dann bei unserem Vertrieb. Also unser schwedischer Vertrieb hat die gesigned gehabt.
Und waren die nicht bei Black Lodge oder so irgendwas?
Nee, bei Black Lodge so nicht.
Ja, auf. Irgendwie sowas.
Okay. Genau. Und dann hieß es, ja, wer das war, wir schaffen das vielleicht nicht ganz in Europa, könnt ihr damit eingreifen? So irgendwie sind wir, nee, ich weiß es nicht mehr genau. Sind auch so Phasen, manchmal hast du das Haus ja auch voll und dann kannst du nicht noch was Neues reinnehmen.
Ja.
Und klar ist das natürlich damals ein anderes Level gewesen, als Sabaton heute ist. Ne? Aber so solche Sachen sind das dann am Ende. Und jetzt, nachdem ich das jetzt 25 Jahre mache, hast du öfter so Fälle, wo du dann hinterher sagst, ja, hätte man damals und so.
Das ja.
In dem Moment ist das halt so und du weißt es ja nicht, was draus wird.
Das verstehe ich.
Genau, da muss man sich hinterher gar keine Vorwürfe machen. Das passt schon, es ist einfach, wie es ist.
Genau. Und das so aus dieser Größenordnung, Maiden in Guns N' Roses ist natürlich eine andere Liga, keine Frage. Aber so in dieser Größenordnung, in der wir arbeiten, sind das schon so die Sachen, wo ich die mir jetzt auf Anhieb einfallen, auf jeden Fall.
Die letzte Frage ist nur, warum wird der JBO-Vertrag nicht verlängert?
Werden das erzählen?
Ich habe das nur gehört, weiß ich.
Wir haben vor erstmal noch gar nicht so langer Zeit einen neuen Vertrag gemacht.
Der genau,
so schaut es aus.
Der ist alles. Also du wirst lachen, weil der Vertrag JBO erwähnt. Ich war letzte Woche in Hamburg im Büro, ne? Da hängt an der Wand bei Jochen im Büro ein Zettel. JBO-Vertrag, so DIN A4-Zettel, und da steht dann drauf, hier, ich glaube, eure Namen stehen alle drauf. JBO, ja. Dann steht, ist ein großer Penis gemalt und dann steht Bastion.
Ja, das ist von 2014. Da haben wir ja doch im Grunde so eine. Wir hatten schon mal auf jeden Fall eine lustige Fotosession halt zum Signing gemacht und da haben wir halt dann sowas gemacht. Ja.
Genau.
Aber ich weiß, unseren ersten Major-Plattenvertrag damals, also irgendwie noch in den 90er Jahren, haben wir auf so einem Treppenfest, BMG-Treppenfest unterschrieben, so auf der Treppe so in etwa. Ja. Und Schmidt, und der damalige Bassist Schmitti hat auch mit Schmitti unterschrieben. Also, wie er immer so seine Autogramme gibt. Ja, ganz schön. Aber
daran siehst du, das Business ist dann irgendwie auch immer noch Rock'n'Roll.
Ja, genau. Irgendwie doch.
Genau. Wolltest du über eure neue Platte nicht noch was erzählen? Das ist doch wichtig, oder?
Das stimmt. Ich meine, das neue Album kommt am 18. März raus. Die erste Single ist ja schon draußen. Wobei ich auch sagen muss, die erste Single, also die ist sehr schön und ich mag sie sehr, aber sie ist jetzt natürlich nicht wirklich typisch. Sie ist ja im Grunde englischsprachig und das einzige Wort, was wir geändert haben im Text, ist eben Music durch Metal ersetzt. Und es kommt jetzt auf jeden Fall noch eine zweite Single und vielleicht auch noch eine dritte Single. Und ich freue mich sehr aufs Album. Ich muss sagen, ich bin jedes Mal doch wieder überrascht, dass wir es schaffen, wieder ein Album zu machen, was mir gefällt. Ja, schon. Weißt du, wenn man sich denkt, schaffen wir es nochmal. Aber irgendwie ist es rund und es ist schön und es gefällt mir.
Ja. Ich meine, das deutsche Vita, das war ja wie ein Top-Hit, oder nicht? Also wenn ich mir sehe, wie das verkauft und auch die Streams da ziehen, das ist super.
Das ist in der Tat abgefahren, zumal im Grunde im Vorfeld die Idee, als wir sie skizziert haben, bei Jochen überhaupt nicht auf Begeisterung gestoßen sind. Mhm. Das deutsche Vita ist in der Tat ein interessantes Projekt, weil es war ja so ein bisschen, nicht überall den Text verändern, sondern halt auch mal Sachen quasi im Originaltext spielen, aber halt ein bisschen aufgepeppt, ja. Und also dieses Album hat sich wirklich so dermaßen gelohnt, ja. Und es war eher so ein bisschen, das machen wir halt mal so nebenher so ein bisschen. Deswegen war es auch vom Abstand zum nächsten ein wenig kürzer, ja. Also 2018 war Deutsche Vita und 2019, dann Wer lässt die Sau raus? Normalerweise haben wir ja im Grunde so mal alle zwei Jahre so einen Turnus, ja. Und das war wirklich so ein Zwischending. Aber in Wirklichkeit hat sich es mal als fast das stärkste Album seit etlichen Jahren herausgestellt.
Definitiv.
Und, zumal dieses das Video zu Alles nur geklaut, das ist ja auch so ein Video, was nicht viel gekostet hat. Das haben wir ein bisschen da in unserem eigenen Studio so ein bisschen gemacht. Klar, ist schön geschnitten von den Lichtschreibers, aber es war jetzt wirklich ein echtes Low-Budget-Video. Und das hat irgendwie für den Teufel 3,5 Millionen Aufrufe. Ja, also das hat sich gelohnt.
Aber weißt du, wieso das so ist? Weil es eben kreativ ist. Das ist witzig und da passt einfach alles zusammen. Das muss gar nicht teuer gefilmt sein oder irgendwelche Settings haben. Hammer ist das Ding.
Ja, das ist schon wahr. Aber im Grunde, es gibt andere, wo man sich dann schon denkt, dass manche andere Videos dann, wo du denkst, da haben wir so viel Aufwand getrieben und das, was auch schön ist, also es ist nicht nur irgendwie Aufwand getrieben und dann ist es, sondern da ist auch sehr viel Liebe zum Detail. Ich meine, sage ich es mal, ich hätte gern mehr. Das Video liebe ich sehr, ja. Aber möglicherweise ist halt der Song nicht hittig. Ich meine, klar, Alles nur geklaut war halt auch ein Hit, ja. Und ist halt auch weiterhin ein Hit.
Wir können es uns seit 3 Jahren nicht erlauben, diesen Song nicht zu spielen.
Das ist gut so.
Das ist gut so, Tom. Ich habe gedacht, dass du das begrüßt, war mir eigentlich irgendwo klar. Nee, das ist tatsächlich so. Das ist auch so zwischen euch und mir, das ist ein Best-Tester.
Ja.
Und das ist dann egal, ob die Leute das von den Prinzen kennen oder auch nicht. Das ist scheißegal, wenn die das bei uns hören. Die bleiben da dran.
Deswegen, jetzt probier's mal mit dem neuen Song.
Ja, genau. Das werden wir. In diesem Sinne fällt mir schon lange nichts mehr ein. Das ist eh ganz klar, weil was weißt du nicht schon?
Also ich denke, ihr habt einen ganz guten Einblick mal gekriegt über unsere Arbeit. Ist es nicht einfach, immer alles jeden Tag hochzuhalten und so vielen Künstlern weltweit und mit den vielen Zeitverschiebungen und so, das ist schon echt eine Herausforderung. Und manchmal hakt es an, also ich habe da noch ein Beispiel für dich. Wir haben mal ein Album von Annihilator, war das ein Re-Release sogar, rausgebracht und auf dem Sales Sheet hat das, damals hat man noch so A4 Sales Sheets layoutet für den Handel und sowas. Und hat den, der es damals gemacht hat, hat dann auch noch einen Tippfehler da reingemacht. Da stand da nicht Waking the Fury, sondern Wanking the Fury. Und das ist ja in Amerika schon ein relativ großer Begriff, ne? Oh, das hat aber echt damals Kreise gezogen, kann ich dir sagen.
Alter Schmiede.
War einfach nur ein Tippfehler. Und wir dachten, ja gut, lassen wir so, ne? Aber als der Jeff das damals gesehen hatte, wie sein Kunstwerk da verschandelt wurde, da war richtig Alarm in der Hütte damals.
Halleluja.
Sehr geil.
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt so viele Jahre dabei, bin immer noch echt mit Spaß dabei, freut mich, was wir vorankommen, dass man Dinge entwickeln kann, auch Künstlerkarrieren begleitet, weißt du, das ist schon eine tolle Sache. Und deshalb hat sich mein Lebensweg, den ich da jetzt eingeschlagen habe, auch definitiv rentiert. Also das ist, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man mal zurückblickt, was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht, was hätte man machen können? Ich denke, ich hätte nichts anderes gemacht.
Sie schon kreieren. Um es mit Elitjaff zu sagen.
Dann würde ich sagen, dann treffen wir uns in losen 25 Jahren wieder, vielleicht an einem Dienstag auch diesmal, um dann die 50 Jahre AFM Records aufzuarbeiten.
Ja, schön.
Das sehen, was dabei. Dann bis dahin sind ja auch wieder zwei neue JBO-Alben erschienen, deswegen kann man vielleicht nochmal nachhaken dann.
Wir werden eh schon alle Rentner sein, aber dann machen wir einen Abstecher wieder.
Genau. In diesem Sinne beenden wir jetzt lieber das Gespräch. Alles und ich wünsche euch was.
Ja. Und vielen Dank, du.
Haut rein.
Ja, beide. Danke, Tom.
Haut rein. Wir machen was.
Wir sehen uns. Ciao, Nils.
Ciao.
Das war der Jubiläumspodcast 25 Jahre AFM Records. Präsentiert von Rockantenne. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.